Du hast uns heute ein einzelnes Buch mitgebracht, aber das hat es wirklich in sich.
Das kann man so sagen. The Practical Origins of Ideas, Genealogy as Conceptual Reverse Engineering von Mathieu Kalloth. Und es stellt eine ziemlich, ja, provokante Grundfrage.
Absolut. Warum haben wir eigentlich genau die großen Ideen, die wir haben? Also Wahrheit, Wissen, Gerechtigkeit, die fühlen sich so riesig an, so ewig. Aber warum genau diese?
Das ist der perfekte Einstieg. Wir hantieren ja ständig mit diesen Begriffen, als wären sie, nun ja, vom Himmel gefallen.
Genau.
Aber Kalloth fordert uns auf, da mal einen Schritt zurückzutreten. Er zitiert Nietzsche, der diese höchsten Begriffe mal als die letzten Rauchschwaden einer verdunstenden Realität bezeichnet hat.
Tolles Bild.
Ja, oder sie schweben irgendwie über uns, so losgelöst von der chaotischen, praktischen Welt, aus der sie eigentlich stammen müssen.
Genau das ist der Punkt. Die traditionelle Philosophie, so wie man sie oft im ersten Semester lernt, stellt ja diese berühmte sokratische Frage. Was ist Wahrheit oder was ist Gerechtigkeit?
Stimmt. Man sucht die eine perfekte Definition. Man versucht, eine zeitlose Essenz zu finden. Und Kalloth sagt, falsche Frage. Wir sollten lieber fragen, welches menschliche Problem haben wir eigentlich gelöst, als wir angefangen haben, in Kategorien von Wahrheit oder Gerechtigkeit zu denken? Es geht also nicht um die Essenz.
Nein, es geht um den praktischen Ursprung. Das ist ein kompletter Perspektivwechsel.
Exakt. Und unsere Mission für dich ist heute, genau diese Methode, die er eben Genealogie als konzeptionelles Reverse Engineering nennt, mal auseinanderzunehmen.
Wir schauen sozusagen in den Werkzeugkasten.
Genau. Wir schauen in den Werkzeugkasten dieses Ansatzes, um zu verstehen, wie er funktioniert und warum er für aktuelle Debatten, gerade auch in der akademischen Philosophie, so unglaublich nützlich sein kann.
Okay, dann packen wir diesen Werkzeugkasten mal aus. Die Kernidee ist, wie du sagtest, die Richtung umzukehren. Normalerweise nehmen wir ein Konzept wie Wissen und analysieren es so, im luftleeren Raum.
Richtig.
Kalloth findet, das ist, als würde man einen Fisch am Strand sezieren und dann behaupten, man würde das Leben im Ozean verstehen. Schöner Vergleich. Er sagt, wir müssen zurück ins Wasser. Wir müssen verstehen, in welchem Umfeld zur Lösung welches Problems dieses Werkzeug, das Konzept Wissen, ursprünglich mal geformt wurde. Und da kommt dieser Begriff konzeptionelles Reverse Engineering ins Spiel. Genau. Um den zu verstehen, stellen wir ihn am besten mal seinem Gegenstück gegenüber, dem Conceptual Engineering. Das ist ja gerade ziemlich angesagt in der Philosophie.
Total. Da geht es darum, unsere Konzepte zu verbessern. Man identifiziert einen Mangel, zum Beispiel an unserem Gerechtigkeitsbegriff, und versucht dann, eine bessere funktionale Version zu entwerfen. Man arbeitet also vorwärts, von einem Ziel zu einem neuen Konzept. Also wie ein Ingenieur, der ein besseres Auto entwirft. Perfektes Bild. Und Reverse Engineering macht das Gegenteil. Du nimmst ein existierendes Produkt, unseren alltäglichen Essensbegriff zum Beispiel, und baust es auseinander, um rauszufinden, wie es funktioniert und vor allem,
für welchen Zweck es ursprünglich gebaut wurde.
Ganz genau. Man arbeitet sich also rückwärts vom fertigen Konzept zu der praktischen Funktion vor, die es einmal erfüllt hat.
Das hat doch immense Vorteile. Ich denke da nur an diese endlosen Debatten über Gegenbeispiele in der Philosophie.
Oh ja.
Jeder, der mal ein Pro-Seminar besucht hat, kennt die Gatscha-Fälle.
Klar, die klassische Definition von Wissen als gerechtfertigte, wahre Überzeugung gesprengt haben.
Und man verbringt Semester damit, die Definition immer weiter zu flicken.
Und genau da setzt Kalloth an. Er erzählt diese wunderbare Anekdote eines Wirtschaftswissenschaftlers, der meinte, in seinem Fachgebiet wären die Getty-Papiere niemals publiziert worden.
Und warum?
Auf die Frage warum antwortete er, weil wir mit Modellen arbeiten. Und niemand erwartet von einem Modell, dass es jeden einzelnen Ausreißer, jeden Sonderfall perfekt abbildet.
Ah, der Fokus verschiebt sich komplett.
Vollkommen. Es geht nicht mehr um eine wasserdichte Definition für jeden Einzelfall, sondern darum, den Kernzweck des Konzepts zu verstehen.
Das ist so erfrischend pragmatisch. Es könnte ja sogar festgefahrene Debatten auflösen.
Wie meinst du das?
Naja, wenn sich zwei Lager über die richtige Analyse von, sagen wir, Freiheit streiten, könnte dieser Ansatz vielleicht zeigen, hey, ihr habt beide recht.
Stimmt.
Das Konzept hat sich entwickelt, um mehrere unterschiedliche Probleme zu lösen. Und ihr schaut euch nur jeweils eine Seite der Medaille an.
Das ist ein ganz zentraler Punkt.
und es entmystifiziert. Nimm den intrinsischen Wert der Wahrheit. Das klingt furchtbar metaphysisch und erhaben.
Ja, sehr abgehoben.
Aber wenn man, wie es Denker wie Bernard Williams tun, genealogisch fragt, woher dieser Wert denn kommt, landet man bei etwas sehr, sehr Grundlegendem.
Nämlich?
Dem menschlichen Bedürfnis, verlässliche Informationen auszutauschen, um als Gruppe überleben zu können. Plötzlich hat diese abgehobene Idee sehr stabile, praktische Füße.
Moment, aber da höre ich schon den Einwand vieler Kritiker. Klingt das nicht alles furchtbar reduktionistisch? Wird hier nicht alles Erhabene, Moral, Wahrheit, all das auf bloßen Eigennutz und Überlebensinstinkt runtergebrochen?
Eine absolut berechtigte und wichtige Frage. Und Kellos widmet ihr viel Aufmerksamkeit. Er nennt seinen Ansatz eine pragmatische Genealogie, die zwar Naturalismus und Pragmatismus nutzt, aber...
Aber?
Er besteht darauf, dass sie nicht reduktiv ist. Sie erklärt, ohne wegzuerklären.
Okay, wie soll das gehen?
Der Schlüssel dazu ist ein faszinierendes Konzept, das er Deinstrumentalisierung nennt.
Deinstrumentalisierung. Okay, das klingt jetzt doch wieder sehr technisch.
Die Idee dahinter ist aber total eingängig. Stell dir vor, du fängst an zu joggen, um gesünder zu leben.
Okay.
Das ist der rein instrumentelle Grund.
Genau.
Aber nach ein paar Monaten merkst du vielleicht, dass du es nur durchhältst, wenn du anfängst, das Laufen selbst zu genießen. Die frische Luft, das Gefühl der Anstrengung.
Stimmt.
Irgendwann gehst du laufen, weil du laufen willst, nicht nur, weil es gesund ist. Der ursprüngliche Zweck tritt in den Hintergrund, damit die Praxis stabil wird.
Ah, verstehe. Der instrumentelle Grund wird quasi durch einen intrinsischen Wert ersetzt, damit die Sache überhaupt funktioniert?
Genau, das ist die Instrumentalisierung. Die Genealogie deckt die ursprünglichen, instrumentellen Gründe auf, warum unser Denken irgendwann nicht instrumentell werden musste.
Also zum Beispiel?
Wir mussten anfangen, die Wahrheit um ihrer selbst willen zu schätzen, damit die Praxis des verlässlichen Informationsaustauschs überhaupt stabil funktionieren konnte. Es ist also keine Reduktion, sondern die Erklärung eines eleganten psychologischen Mechanismus.
Okay, die Methode klingt in der Theorie überzeugend. Aber wurde sie schon mal erfolgreich angewendet? Gibt es Beispiele von Denkern, die das schon gemacht haben, vielleicht ohne es so zu nennen?
Absolut. Das ist ja das Starke an Kellos Buch. Er zeigt, dass diese Methode eine lange Tradition hat. Das beste Beispiel ist wohl David Hume und seine Genealogie der Gerechtigkeit im 18. Jahrhundert.
Hume, der Empirist, wie geht der das denn an?
Er macht genau das, was wir besprochen haben. Er schreibt keine reale Geschichte, sondern er entwirft ein Gedankenexperiment, einen fiktiven Naturzustand.
Okay.
Darin isoliert er ein Kernproblem. Menschen sind egoistisch, ihre Nächstenliebe ist begrenzt und Güter wie Nahrung oder Werkzeuge sind knapp und leicht zu stehlen. Das ist ein Rezept für ständigen, ruinösen Konflikt.
Genau. Und was ist die Lösung? Sicher nicht, dass alle plötzlich zu Heiligen werden. Nein, das wäre unrealistisch. Die Lösung kommt aus dem Problem selbst, aus dem aufgeklärten Eigeninteresse. Die Leute merken, dass es für jeden Einzelnen besser ist, wenn alle sich an bestimmte Regeln halten. Allen voran das Eigentumsrecht. Hume hat dafür doch tolle Bilder.
Ja? Zwei Leute, die zusammen ein Boot rudern und ihre Schläge koordinieren, ohne einen Vertrag zu unterschreiben. Oder die Steine eines Gewölbes, die sich nur deshalb gegenseitig stützen, weil jeder einzelne Stein eigentlich nach unten fallen will.
Gerechtigkeit ist für Hume also eine künstliche Tugend, eine clevere Erfindung, um unsere natürlichen Schwächen auszugleichen.
Ganz genau.
Eine künstliche Tugend, das klingt fast ein bisschen ernüchternd. Also ist Gerechtigkeit nur ein Deal, ein Waffenstillstand aus reinem Eigennutz?
Am Anfang ja, aber das ist nur der erste Schritt. Denn Hume sieht das Problem. In einer großen Gesellschaft gibt es immer Trittbrettfahrer. Warum sollte ich mich an die Regeln halten, wenn ich ungestraft davonkomme?
Guter Punkt.
Hier kommt ein zweiter, psychologischer Mechanismus ins Spiel, den Hume Sympathie nennt. Heute würden wir vielleicht Empathie sagen.
Wir fühlen mit anderen mit.
Genau. Wenn wir sehen, dass Ungerechtigkeit Leid verursacht, fühlen wir Unbehagen. Wenn wir sehen, dass Gerechtigkeit allen nützt, fühlen wir Freude.
Und aus diesem Mitgefühl entsteht dann ein echtes moralisches Gefühl?
Exakt. Aus dieser Sympathie entwickelt sich eine moralische Billigung der Gerechtigkeit. Sie wird zu einem eigenständigen Motiv. Wir handeln gerecht. Nicht mehr nur aus Kalkül, sondern weil wir es als richtig empfinden.
Das ist wieder ein perfektes Beispiel für Deinstrumentalisierung.
Absolut. Die Konvention, die aus Eigennutz entstand, wird zu einem echten moralischen Wert.
Wenn Hume sozusagen der Großvater dieser Methode ist, dann kommen wir unweigerlich zu dem Denker, der untrennbar mit dem Wort Genealogie verbunden ist.
Friedrich Nietzsche.
Natürlich.
Unbedingt. Und Kellos zeigt sehr überzeugend, dass gerade der frühe Nietzsche diese pragmatische Methode meisterhaft anwendet. Und zwar auf eine Weise, die sich stark von dem unterscheidet, was viele später über Foucault mit Nietzsche verbinden.
Okay, zum Beispiel schauen wir uns seine Genealogie der Wahrhaftigkeit an. Er stellt eine radikale Frage: Warum zum Teufel haben wir einen Willen zur Wahrheit? Wie meint er das? Klingt doch erstmal gut, ein Wille zur Wahrheit.
Für Nietzsche ist es ein Rätsel. Er sieht den menschlichen Verstand primär als Werkzeug zum Überleben, zur Täuschung, zur Durchsetzung. Warum sollte sich so ein Wesen plötzlich einem unbedingten Drang zur Wahrheit unterwerfen?
Und seine Antwort?
Das ist wieder knallhart pragmatisch. Soziale Notwendigkeit. Eine Gesellschaft kann ohne eine grundlegende Konvention des Wahrsagens nicht existieren. Verträge, Versprechen, Koordination, all das bricht zusammen, wenn Lügen die Norm ist.
Okay, also wieder eine Konvention aus Notwendigkeit. Aber das ist ja noch keine Tugend. Ich putze mir auch aus Notwendigkeit die Zähne, fühle mich dabei aber nicht sonderlich tugendhaft.
Sehr guter Punkt.
Was ist bei Nietzsche der psychologische Kniff, der daraus eine Moral macht?
Der Kniff ist das Vergessen. Die ursprüngliche, rein instrumentelle Funktion wird über Generationen hinweg vergessen.
Ah.
Was als Zwang begann, wird zur Gewohnheit. Und diese Gewohnheit, so Nietzsche, wird dann feierlich zur Tugend erklärt, die man um ihrer selbst willen schätzt. Er nennt das die Ummünzung der Gewohnheit zur Tugend, der Sitte zur Sittlichkeit.
Eine geniale Verinnerlichung sozialer Regeln. Aber bei Nietzsche hat das ja immer auch eine dunkle Seite, oder?
Immer. Er warnt vor der hypertrophischen Tugend.
Was ist das?
Das ist eine ursprünglich nützliche Eigenschaft, die ins Extrem getrieben wird und sich dann gegen das Leben selbst richtet. Sein Paradebeispiel ist das Motto Fiat Veritas Periat Vita. Die Wahrheit soll herrschen, selbst wenn das Leben daran zugrunde geht. Genau. Hier wird eine einst nützliche Dienerin zur tyrannisierenden Herrscherin.
Okay. Hume und Nietzsche sind die Klassiker. Aber was nützt uns dieses Werkzeug heute? Betreibt irgendwer in der Gegenwartsphilosophie aktiv dieses konzeptionelle Reverse Engineering, um aktuelle Probleme zu lösen?
Ja, und das ist der vielleicht spannendste Teil von Kellos Buch. Er schlägt die Brücke ins 20. und 21. Jahrhundert. Ein zentrales Beispiel ist Bernard Williams und seine Genealogie der Wahrhaftigkeit.
Der greift Nietzsches Idee auf, aber verfeinert sie.
Enorm, ja. Williams analysiert ein Phänomen, das er selbstaufhebende Funktionalität nennt.
Das klingt jetzt wieder sperrig.
Ist es aber nicht.
Moment mal, das klingt sogar nach einem Widerspruch. Etwas ist nur dann funktional, wenn wir es nicht tun, weil es funktional ist. Das musst du mir genauer erklären.
Genau das ist der Clou. Denk an Loyalität. Ich bin nicht loyal zu einem Freund, weil es für mich nützlich ist.
Nein, natürlich nicht.
In dem Moment, in dem ich anfangen würde, die Nützlichkeit meiner Freundschaft zu kalkulieren, wäre es keine echte Loyalität mehr. Die Praxis der Loyalität ist für eine Gemeinschaft enorm nützlich, aber sie funktioniert nur,
wenn die einzelnen Akteure sie aus nicht nützlichen, also intrinsischen Gründen praktizieren.
Du hast es erfasst. Wow, okay, das ist ein starker Gedanke.
Und Williams wendet das auf die Wahrheit an. Exakt. Er argumentiert, eine Gesellschaft, die auf verlässlichen Informationsaustausch angewiesen ist, funktioniert nur dann stabil, wenn ihre Mitglieder die Wahrheit halt als intrinsischen Wert ansehen. Wenn sie also die Wahrheit sagen, weil es das Richtige ist, nicht, weil es sich gerade rechnet.
Genau. Die Genealogie deckt die verborgene instrumentelle Notwendigkeit auf, Wahrhaftigkeit als nicht instrumentellen Wert zu behandeln. Sie erklärt, warum ein reiner Reduktionismus auf Nützlichkeit die Sache komplett verfehlen würde.
Ein weiteres modernes Beispiel im Buch ist Edward Craig und seine Arbeit zum Wissensbegriff. Wie passt der da rein?
Craig stellt wieder die brutal einfache, pragmatische Frage. Wozu haben wir das Konzept Wissen überhaupt? Was ist sein Job und seine Antwort?
Das fundamentalste Bedürfnis einer jeden sozialen Gruppe ist es, herauszufinden, wem man trauen kann. Wer ist ein guter Informant? Also die Frage, wer in meinem Stamm erzählt mir, wo die Beeren wachsen und nicht, wo der Säbelzahntiger wartet. Genau die.
Craigs Punkt ist, dass das Konzept Wissen im Kern ein Werkzeug ist. Ein Gütesiegel, mit dem wir verlässliche Informationsquellen für die Gemeinschaft markieren.
Ah, okay. Wenn ich sage, sie weiß, dass der Zug um 10 Uhr fährt, dann empfehle ich sie als vertrauenswürdige Quelle. Das Label Wissen ist quasi unser eingebauter Trusted Seller Badge. Es geht also nicht darum, Wissen zu entlarven. Nein, gar nicht. Sondern zu verstehen, dass das Konzept als Antwort auf ein noch grundlegenderes Bedürfnis entstanden ist. Dem Bedürfnis nach verlässlichen Informanten. Okay, aber diese Modelle von Hume, Williams und Craig, so plausibel sie klingen, fühlen sich auch ein bisschen idealisiert an.
Inwiefern?
Naja, sie tun so, als wären alle in der Gesellschaft gleich und hätten die gleichen Startbedingungen. Aber Machtverhältnisse spielen doch eine riesige Rolle dabei, wem man zuhört und wem nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Und der führt uns zur letzten modernen Anwendung, die Kujalos diskutiert, Miranda Fricker. Und die macht was. Sie nimmt dieses genealogische Modell und macht etwas radikal Neues damit. Sie führt genau den Faktor ein, den du vermisst. Soziale und politische Macht. Sie fragt, was passiert in einer Gesellschaft, in der systematische Vorurteile herrschen? Zum Beispiel sexistische oder rassistische. Dann wird die Praxis des Informationsaustauschs massiv verzerrt. Manchen Leuten wird von vornherein einfach nicht geglaubt.
Exakt. Das ist, was sie testimoniale Ungerechtigkeit nennt. Jemand macht eine Aussage, aber ihr wird aufgrund eines Vorurteils gegen ihre soziale Gruppe die Glaubwürdigkeit abgesprochen.
Frickers Genealogy erklärt also nicht nur, wie unsere Wissenspraktiken idealerweise funktionieren sollten, sondern auch, warum sie so oft scheitern.
Richtig. Aber sie bleibt nicht dabei stehen. Sie nutzt die Genealogie für einen ameliorativen, also verbessernden Zweck.
Was heißt das?
Sie argumentiert, dass wir eine neue Tugend aktiv kultivieren müssen. Die Tugend der testimonialen Gerechtigkeit. Das heißt, wir müssen lernen, unsere eigenen Vorurteile aktiv zu korrigieren.
Das ist ja spannend. Hier wird das Reverse Engineering also direkt in den Dienst des Conceptual Engineering gestellt.
Genau.
Man haut zurück, um zu verstehen, wo das Werkzeug kaputt ist und nutzt diese Einsicht dann, um es zu reparieren und zu verbessern.
Du bringst es auf den Punkt. Das ist eine entscheidende Weiterentwicklung der Methode. Es geht nicht mehr nur darum, zu verstehen, woher unsere Konzepte kommen, sondern auch darum, Verantwortung für ihre Zukunft zu übernehmen.
Fassen wir das mal zusammen. Wenn ich das richtig verstehe, ist die große Idee von Coelhos Buch, dass die Genealogie als konzeptionelles Reverse Engineering eine unglaublich fruchtbare Methode ist.
Absolut.
Sie zwingt die Philosophie, von ihren abstrakten Höhenflügen runterzukommen und die großen Was-ist-Fragen in den praktischen Problemen und Bedürfnissen von uns Menschen zu verankern.
Genau. Sie enthüllt die oft verborgene Funktionalität hinter unseren heiligsten Ideen. Sie zeigt uns durch Mechanismen wie die Deinstrumentalisierung, warum manche Dinge zu intrinsischen Werten werden mussten, um überhaupt nützlich zu sein.
Und sie kann uns sogar helfen, besser zu werden.
Ja, und wie das Beispiel von Fricker zeigt, gibt sie uns sogar Werkzeuge an die Hand, um unsere Denkweisen gerechter und effektiver zu gestalten. Es ist ein Plädoyer für eine Philosophie, die sich als humanistische Disziplin versteht und eng mit Psychologie, Geschichte und Soziologie zusammenarbeitet.
Um die wichtigste Frage von allen zu beantworten:
Warum denken wir eigentlich so, wie wir denken? Quellos Buch zeigt, wie unsere abstraktesten Ideen in ganz konkreten, praktischen Notwendigkeiten wurzeln. Das wirft eine letzte Frage für dich auf, über die du nachdenken kannst. Wenn unsere Kernkonzepte wie Gerechtigkeit oder Wahrheit Werkzeuge sind, die unsere Vorfahren zur Lösung ihrer spezifischen Probleme entwickelt haben, was passiert dann, wenn sich die Probleme grundlegend ändern?
Eine sehr gute Frage. Sind unsere ererbten konzeptionellen Werkzeuge angesichts von globalen Krisen wie dem Klimawandel oder völlig neuen digitalen Realitäten überhaupt noch die richtigen? Oder müssen wir dringend damit anfangen, neue zu schmieden?